Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße Frau Dr. Stefanie Arndt, ihres Zeichens Meereisphysikerin und Polarforscherin. Frau Dr. Arndt, hallo.
Hallihallo.
Ja, es freut mich. Wir kennen uns bereits. Können Sie sich eigentlich noch an mich erinnern?
Ich kann mich an den Podcast erinnern. Ich hätte es jetzt optisch nicht mehr zusammengekriegt, muss ich gestehen, aber inhaltlich schon.
Es ist ja auch schon ein bisschen her. Ich bin ja auch schon viel älter und grauer geworden seitdem. Das war aber, ich habe jetzt mal nachgeguckt, es war fast exakt vor 2 Jahren. Das war im Mai 2022 für meine Film-Talkshow.
Ich hätte es noch länger weggeschoben.
Ja, das war. Und da haben wir auch, also da war der rote Faden auch diese Katastrophenfilme vorzugsweise von Roland Emmerich. Ja.
Ganz genau, The Day After Tomorrow.
Ja, genau, über das wir gesprochen haben. Ja, und jetzt habe ich Sie angefragt und habe gedacht, ach, jetzt, es würde mich ja schon mal interessieren. Also ich meine, das Thema ist immer interessant natürlich und spannend, aber auch was ist seitdem passiert in der Arktis und in der Antarktis. Und jetzt habe ich aber auch gerade in Vorbereitung ein kurzes Interview oder Bericht gesehen, das haben Sie damals gegeben bei der Klimakonferenz in Dubai. Der Tagesschau haben Sie das gegeben. Da waren Sie zu eingeladen. Was mich wirklich da als erstes mal interessieren würde, weil das habe ich mich spontan gefragt, wenn man, also wie kann man sich das denn vorstellen als Laie, wenn man da hingeht, wenn man da geladen wird, wie ist die Atmosphäre, wie ist die Situation? Man hat wahrscheinlich so ein Zeitfenster, wo man dann vor allen sprechen darf, oder?
Jein. Es gibt da ja das ganz, ganz große Plenum. Dafür bin ich auch zu klein, um da zu sprechen. Und dann gibt es halt die ganzen verschiedenen sogenannten Pavillons. Das bedeutet, da ist dann sozusagen über das gesamte Konferenzgelände sozusagen, sind so in verschiedensten kleinen Räumen verschiedenste Gruppen. Und ich war da ja als Vertreterin für die Kryosphäre, also insgesamt für den gefrorenen Ozean, Eis und alles, was dazugehört. Und war in diesem Rahmen für 2 Vorträge eingeladen, die ich dann gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort dann gegeben habe und wo man sich dann sozusagen kleineren Gruppen präsentiert und seine Arbeit präsentiert. Aber das Entscheidende ist witzigerweise auch da gar nicht die Leute, die es vor Ort zuhören, sondern tatsächlich wird das alles auch gestreamt. Und das ist einfach enorm, was man da dann am Ende an Klickzahlen sieht und was dann also zeigt, dass das Interesse auch außerhalb dieser COP, also Weltklimaratskonferenz und der dieser Wissenschaftsbubble sozusagen, dass wirklich auch ein externes Interesse da ist in der Gesellschaft. Das ist das, was dann eigentlich an der Stelle total schön ist zu sehen.
Und wie wirken denn die, also es sind dann wie im Grunde so einzelne, kann man sich vorstellen, wie einzelne Seminarräume sozusagen?
Wo man, genau.
Und die
genau.
Leute, die daran teilnehmen, müssen die das? Machen die das freiwillig oder wie funktioniert das?
Nee, genau, die sind da schon freiwillig. Also man hatte sozusagen als jede Nation oder dann, also innerhalb der globalen Nation haben unterschiedliche Institutionen, haben quasi Plätze, auf die man sich dann bewerben konnte. Und auf diese Art und Weise bin ich da sozusagen hingekommen. Und das heißt aber, alle sind eigentlich mehr oder weniger freiwillig da.
Mhm. Ich meine jetzt sozusagen nicht Sie als Redner, sondern auch die
Zuhörer. Genau, aber auch die zuhören, weil die zuhören, sind dann auch, genau, die sind alle freiwillig da und dann haben, das sind dann auch viele, die einfach einen Beobachterstatus haben und in einer idealen Welt sozusagen würden dann auch zu solchen kleinen Vorträgen in diesen einzelnen Seminarräumen dann natürlich auch Politiker etc. kommen, aber die sind natürlich dort so eng getaktet, dass das halt in der Regel nicht möglich ist, sondern manchmal hatte man das Gefühl, dass dann halt irgendwelche Vertreter aus den Ministerien oder halt aus diesen Delegationen dann mit vor Ort waren, aber da das für mich alles fremde Gesichter waren, ist es für mich ganz schwer einzuschätzen, wer jetzt am Ende tatsächlich in Persona vor Ort war.
Und gibt es da dann einen Austausch und ein Feedback zwischen diesen Zuhörern und Ihnen?
Genau, man kommt dann ins Gespräch natürlich über die Fragen. Also wir haben ja das eine auch sehr proaktiv gestaltet, sodass man sozusagen die Erste in die ja, so kleine Vorträge hatten, die das sozusagen anreizen sollten, die folgende Diskussion. Und dann kamen dann halt auch entsprechende Fragen aus dem Publikum, auf die man dann halt entsprechend eingeht und die dann im Idealfall auch den Vortrag ergänzen und wo man dann also auch noch weitere Fakten sozusagen platzieren kann. Und das ist das eine. Und auf der anderen Seite kommen dann natürlich im Rahmen von solchen Veranstaltungen unfassbar viele externe Anfragen. Sei es jetzt wie das, was Sie gesehen haben in der ARD-Mediathek dann am Ende, oder halt viele solcher kleinen Sachen, die dann natürlich auch noch mehr Aufmerksamkeit einfach auf das Thema in dieser Woche gelenkt haben.
Das heißt aber letzten Endes, also Sie haben jetzt persönlich nicht den Eindruck vor Ort, dass Sie sagen, na gut, das ist auch immer so, gerade wenn dann vielleicht auch Vertreter geschickt werden, das ist so eine Abhakerei dann, dass man sagt, die gehen da halt hin, weil die müssen. Das meinte ich auch mit diesem Müssen und Können. Ja.
Nee, genau. Also den Eindruck habe ich nicht so. Ich glaube, es ist schon ernsthaftes Interesse da. Und es war ja dann auch im deutschen Pavillon, war ja auch Annalena Baerbock und haben auch andere deutsche Politiker gesprochen. Und da hat man auch gesehen, dass es halt durchaus, also man kriegt zumindest als Laie das Gefühl oder den Eindruck, dass die dort alle schon auch mit einer Mission hinkommen und jetzt nicht nur kommen, so verdammt, wir müssen jetzt hier hin, wir müssen diesen Haken setzen, genau wie Sie so schön sagten gerade, sondern es da in der Theorie durchaus das Interesse besteht, aber wie gesagt, dann halt am Ende die Zeit natürlich viel zu kurz ist, dass man alles mitnehmen kann, was man potenziell mitnehmen könnte.
Und haben Sie das Gefühl, wenn das dann zu Ende ist und die Leute gehen raus, dass da wie so eine Aufbruchsstimmung herrscht, dass die Leute sagen, so jetzt geht's los, jetzt verändern wir tatsächlich was? Oder ist das einfach so, dass man sagt, so, jetzt gehen wir halt wieder zum Tagesgeschäft oder jetzt kommt halt wieder das nächste Thema?
Genau, ich glaube, genau das ist gerade aktuell das Problem, dass man natürlich so unfassbar viele Themen hat. Das war auch Annalena Baerbock, die kam dann halt von ja auch den Unruhen im Gazastreifen, von dort quasi direkt nach Dubai. Dubai hatte natürlich insgesamt auch stand mit der Weltklimaratskonferenz in sehr großer Kritik, weil jetzt natürlich auch Dubai nicht unbedingt dafür bekannt ist, so ganz klimaneutral sich zu verhalten. Und das heißt, man hat dann schon den Eindruck, dass diese Sachen nicht unbedingt dominieren, aber dass es halt dementsprechend trotzdem das Klimathema ein weiteres Thema auf der Liste ist von Dingen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und es dementsprechend weniger so diese Aufbruchsstimmung ist, sondern wirklich mehr so dieses, okay, wir haben das jetzt nochmal gesehen, wir haben das nochmal gehört, das alarmiert uns schon, aber okay, wir müssen jetzt trotzdem zum nächsten Tagespunkt übergehen, weil wir können jetzt hier nicht alle Probleme lösen. Mhm. Und das ist so dieses, und das merkt man schon, dass halt alle so ein bisschen einfach gesättigt sind, auch von ganz, ganz vielen Themen einfach.
Mhm. Ja, und für Sie ist es ja sicherlich so, für Sie geht es ja weiter, also weil das ist ja Ihr Thema. Das heißt, Sie gehen ja dahin, versuchen das zu vermitteln und dann die anderen, die Politiker oder Vertreter, wer auch immer, geht, sagt, ja, jetzt Gazastreifen, jetzt Ukraine-Krieg, was auch immer. Und Sie gehen ja wieder zurück zum Eis sozusagen und sagen, okay, jetzt es kommt das Nächste, was auf dem Tagesplan ist, ja. Das finde ich halt immer so ein bisschen dann, also das denke ich mir, könnte auch frustrierend sein, so ein bisschen, dass man halt letzten Endes denkt, na, hoffentlich hat es diesmal was gebracht, ja.
Ja, genau, also es ist halt immer so ein Spagat, also es ist halt ohne Frage, aber also ich würde sagen, man hat die Frustration gefühlt so ein bisschen in alle Richtungen, aber kann es halt gleichzeitig dann auch wieder darüber motivieren, weil wenn ich natürlich auf solche Veranstaltungen gehe, ist mir vorher klar, dass die jetzt nicht alle nur auf mich warten, sondern dass halt jeder ja sein Thema hat, was er dort platziert und das halt über alle Themen gesprochen werden soll. Und das ist auch ganz wichtig und richtig. Und deswegen bin ich aber dennoch dankbar, dass ich auch die Möglichkeit habe, natürlich da zu präsentieren, auch was wir gerade machen und warum es halt wichtig ist, auch sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass man dadurch einerseits vor Ort die Bühne bekommt. Aber wie gerade schon gesagt, auch dadurch, dass es auch nach außen gestreamt wurde, bestand tatsächlich auch außerhalb dieser Weltklimarats-Bubble sozusagen tatsächlich ein relativ großes Interesse. Und dafür sind dann genau diese Weltklimaratsgeschichten dann eigentlich gar nicht so schlecht, dass dann halt innerhalb dieser zwei Wochen insgesamt das Thema sehr präsent ist in den Medien, immer wieder aufgegriffen wird von den Medien und wir dann auch als Forschende immer wieder als Experten dazugerufen werden, man dazu seine Meinung sagen kann und dadurch schon natürlich jetzt nicht mit so einem Statement die Welt verändern kann, aber trotzdem halt dazu beitragen kann, dass die Sichtbarkeit da ist, dass das Verständnis da ist und dass es dann halt auch immer wieder auch mit im Gespräch bleibt, auch wenn wir noch wesentlich schwerere gesellschaftspolitische Themen aktuell haben als die Klimakrise. Aber trotzdem, dass auch dieses Thema einfach präsent bleibt. Und das ist das, was halt super schön ist Und das ist dann halt gleichzeitig auch, wenn ich dann natürlich ja selber in den Polarregionen bin, ist das halt auch was, was mir dann auch am Herzen liegt, dass ich eben vor Ort nicht nur meine Wissenschaft mache. Die ist halt ganz essentiell. Die ist halt genau dafür da, dass ich dann eben diese qualifizierten Statements abgeben kann. Aber es ist halt auch genauso, gibt mir eben diese Expedition die Möglichkeit, ja auch wieder die Gesellschaft mitzunehmen und dafür zu begeistern und damit ja auch wieder diese Sichtbarkeit zu schaffen und halt die Leute davon zu überzeugen, in Anführungsstrichen, dass es halt wirklich dringend notwendig ist, dass wir Dinge verändern. Und daher ist dann am Ende des Tages das Frustrationslevel gar nicht mal so hoch, sondern eigentlich eher die Dankbarkeit, dass ich diese Möglichkeiten bekomme, auf diese Art und Weise Wissenschaft, Politik und Gesellschaft so ein Stück weit zusammenzubringen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich denke mir nur halt, dass man trotzdem ja auch, glaube ich, gerade wenn man so ein Thema hat, und ich glaube, dass auch das Klimathema, das ist ja auch je nach, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Bubble, aber ich kenne schon Leute, für die ist das größte Problem sozusagen oder die größte Herausforderung. Wieder andere sagen vielleicht dann der Gazastreifen oder wieder andere sagen der Ukraine-Krieg. Das natürlich so. Und ich denke mal, die Politik versucht, muss halt alles irgendwie berücksichtigen. Ja, das ist klar. Aber ich glaube, wenn man so ein eigenes Thema hat, ist es, glaube ich, auch wichtig, nicht zu emotional zu sein. Also wenn ich könnte mir vorstellen, also dass man vielleicht den Drang hat, aber als Typ vielleicht dann eben ein bisschen rationaler ist. Also so Beispiel Greta Thunberg, die gesagt hat, hier, die diese emotionalen Reden gehalten hat, ja, wissen Sie, und dann gesagt hat, sie müssen jetzt was ändern und wäre ja fehl am Platz. Aber man hat wahrscheinlich schon manchmal vielleicht so einen Drang, wenn man vielleicht auch irgendwas gesehen hat, selbst gespürt hat oder vielleicht auch manchmal merkt, dass sich Dinge immer auch wiederholen teilweise. Also dass es einfach unglaublich viele Klimakonferenzen gibt oder einmal im Jahr aber wir nicht spürbar merken, dass sich was verändert.
Jein, und ich glaube, genau das ist der Punkt. Also ich versuche durchaus, wenn ich in öffentlichen Vorträgen bin, erstens durch Bilder zu erzählen, also durch halt wirklich ja Bilder und Videomaterial, aber auch bildhaft, wie es mir vor Ort ging. Dann immer halt das Beispiel, so das fragile arktische Meereis, was halt immer instabiler wird und wie ich halt selber auf dem Eis stand und das Eis hab krachen hören und so weiter und so fort. Und das sind so Bilder, das können die Menschen verstehen und sagen mir danach auch, dass sie das halt total nachvollziehen können und dass sie das dadurch halt mit einem ganz anderen Blickwinkel gesehen haben. Und andererseits, ich meine, es ist ja nicht so, dass wir den Klimawandel hier nicht spüren würden. Und das ist halt auch das, was ich versuche immer wieder mitzugeben, dass sei es das Hochwasser im Ahrtal, sei es das tagesaktuell, dass gerade ganz Süddeutschland komplett unter Wasser steht. Das sind ja alles Auswirkungen des Klimawandels. Das heißt, wir müssen für den Klimawandel gar nicht mehr bis in die Polarregion schauen oder halt ganz, 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 ganz weit wegschauen, wo ganz schlimme Dinge passieren, sondern wir erleben es ja mittlerweile vor der eigenen Haustür. Und wenn man dann aber sozusagen die Gesellschaft mitnimmt und halt versucht, wieder mit einfachen Bildern zu erklären, wo kommt das denn her? Und dass eben ein ganz, ganz entscheidender Punkt die Polarregionen in diesem Spiel sind. Dadurch habe ich tatsächlich das Gefühl, dass man diese Brücke gespannt bekommt und dass die Leute das durchaus greifen können. Weil das ist genauso, wie Sie sagen, ne? Man braucht einfach am Ende des Tages, braucht man dieses, okay, ich muss das jetzt selber erleben, sonst ist es nicht da. Und das hat man ja am Beispiel Ahrtal, das fand ich faszinierend, wie halt auf einmal alle bereit waren, Klimaschutz und so weiter und so fort. Und kaum war das halt so ein paar Wochen wieder durch, hat da wieder keiner mehr drüber gesprochen. Das ist halt immer so ein bisschen schade. Das ist halt so das Erinnerungsvermögen dann an diese Ereignisse leider nur sehr, sehr kurz ist. Aber trotzdem sind das die Momente, wo die Gesellschaft nach und nach wirklich auch versteht, habe ich zumindest den Eindruck, dass es halt nicht mehr weit weg ist, wo Dinge passieren und dass halt irgendwo irgendwelche Meeresspiegel steigen, dass irgendwo irgendwelche Extremwetter sind, sondern dass wir es halt merken, sei es das Ahrtal, sei es unsere dauerhaften Dürren, sei es jetzt halt immer wieder die ganzen Extremwetterlagen. Und das ist schon was glaube ich, mehr und mehr in den Köpfen auch ankommt, dass auch wir nicht mehr wegschauen können.
Ich glaube schon. Ich glaube aber auch, oder so aus persönlicher Erfahrung auch, dass es auch solche und solche Tendenzen gibt. Es gibt Leute, die das sehr offen wahrnehmen oder vielleicht auch mehr drauf schauen. Und es gibt Leute, die da ganz andere Probleme haben sozusagen und dann überhaupt nicht so sehr das verbinden mit dem Klimawandel. Und dann habe ich halt auch immer diese Befürchtung, dass dann auch es gibt viele Menschen, die sind des Klimawandels müde, also des Themas, ja, dass sie sagen, die schon im Grunde auf Durchzug schalten, wenn es um Klimawandel oder Klimakonferenzen geht, weil natürlich wie es halt mit vielen Dingen ist, das sind ja auch, und wenn Veränderungen kommen, nicht solche spürbaren Veränderungen, also im positiven Sinne auch, wenn man sagt, wir können das machen, wir können das tun und so weiter, was die Menschen tagtäglich merken, also letzten Endes erstes merken, wenn das Wasser im Wohnzimmer dann irgendwie steht. Ja. Deswegen ist es natürlich ein schwieriges Thema. Und ich kann mir vorstellen, wenn man zu emotional ist mit diesem Thema, dass das sehr ernüchternd sein kann, weil man halt auf sehr unterschiedliche Menschen stößt, die ganz anders, die je nach oder individuell damit umgehen, ja.
Genau, ich meine, da muss man jetzt schon, also man darf, genau, an der Stelle natürlich, auch wenn ich sage, ich erzähle das aus dem, wie ich es selber erlebt habe, ist es natürlich trotzdem, ist mir das klar, dass ich, wenn ich mich jetzt da selber zu sehr reinsteige, ist ja auch keinem damit geholfen, ganz genau. Und das heißt, da muss man schon immer eine richtige Waage finden. Und ich glaube, es ist so wie bei allen Themen, es ist traurig, aber man wird am Ende des Tages nicht alle mitgenommen bekommen. Aber jeden, den wir mehr mitbekommen haben mitgenommen bekommen, ist natürlich jeder, der ist natürlich gewonnen. Ja. Und ich glaube schon, dass da die Tendenz tatsächlich steigend ist. Wir müssen ja grundoptimistisch bleiben.
Ja, natürlich, absolut. Jetzt muss ich nochmal fragen, wegen dieser Klimakonferenz, weil Sie sagten, dafür sind Sie dann wie zu klein, dass Sie vor diesem dieser Hauptversammlung da sprechen dürfen. Wer darf denn da sprechen? Sind das dann aber auch Vertreter, die sozusagen auch Meereisphysiker oder Polarforscher, wer ist das dann? Wer darf das?
Genau, das sind im Wesentlichen halt wirklich dann zum Beispiel Vertreter, die am IPCC-Bericht, also am Weltklimabericht mitgeschrieben haben. Das sind dann halt wirklich auf politischer Ebene die entsprechenden Vertreter und so weiter. Also die halt da, also ich meinte das jetzt mit dem Kleinen gar nicht so schlimm, aber es ist halt natürlich, ne, man kann sich das ja vorstellen, dass in so einem Plenum jetzt nicht mein Thema, die kleine Eisscholle in der Arktis oder Antarktis und der Schnee obendrauf ein Thema ist, sondern da geht es halt um die wesentlich größeren und globaleren Themen und das wird dann eher über diese Schienen sozusagen abgegriffen.
Okay, verstehe. Wann waren Sie denn das letzte Mal in der Antarktis oder Arktis oder wo überhaupt?
Ich war in der Antarktis das letzte Mal November 22 bis März 23 an unserer deutschen Überwinterungsstation und das letzte Mal auf dem Schiff das Jahr vorher, beziehungsweise genau da war ich dann Januar bis März 2022 und in der Arktis tatsächlich das letzte Mal mit der Mosaik-Expedition, wo wir für ein Jahr lang durch die Arktis gedriftet sind, 2020.
Also 2023, das war ja dann im Grunde ein Jahr nachdem das erste Mal wir uns hier, also in der Film-Talkshow gesprochen haben, da waren Sie dort und da ging es um was? Was war Ihre Aufgabe?
Genau, an der Deutschen Überwinterungsstation koordiniere ich seit 2016 mittlerweile das Meereisprogramm. Auch in der Nähe der Station haben wir also einen Zugang zum antarktischen Meereis. Und im Zuge dessen war ich die erste Hälfte, also bis Ende Dezember, im Grunde genommen da, um diese Meereismessungen auch jetzt im Sommer zu begleiten, gemeinsam mit den Überwinterern die Messungen zu intensivieren, was im Sommer schon gemacht wurde. Also Messungen bedeutet im Wesentlichen Schnee und Eisdicke und so ein bisschen ozeanografische Eigenschaften vom Wasser unten runter, also wie warm ist das Wasser, wie salzhaltig, haltig und so weiter. Und dann bin ich in der zweiten Hälfte tatsächlich meinem eigenen Fachgebiet so ein bisschen fremd gegangen und bin in die Glaziologie gegangen, sozusagen als Hilfswissenschaftler, also in die Landeisforschung und war dann in der Zeit dort für einen Kollegen im Feld, bedeutet, wir sind über mehrere Wochen waren wir nicht an der Station, sondern sind landeinwärts gefahren und haben gemessen, wie hat sich die Schnee, also so gesehen war es wieder ähnlich zu meinem Thema, nur auf anderer Unterlage, wie viel Schnee ist akkumuliert, also wie viel Schnee ist gefallen von der deutschen Überwinterungsstation auf einem Transekt einfach gen Süden sozusagen, gen Südpol. Also jetzt nicht ganz bis zum Südpol, aber halt so ein paar hundert Kilometer gen Süden. Genau, das heißt, da ging es halt dann auch da, also in dem zweiten Projekt dann vor allem einfach auch um die Frage, wir haben ja auch das große Thema natürlich Landeis, Massenverlust in der Arktis und in der Antarktis, was einfach, also Gletscherschmelze, was dann auch zum Meeresspiegelanstieg beiträgt und was passiert dort eigentlich gerade von oben, also wie viel Schnee kommt oben drauf dazu und wie steht das im Verhältnis zu dem, was unten wieder wegschmilzt. Genau.
Und das heißt, da sind Sie im Grunde wie mit so einem Schneemobil losgefahren. Und waren, genau. Wie viel waren Sie?
Für diese Messeaktion dort waren wir zu zweit. Okay, haben dann im Zelt geschlafen, genau. Und das haben wir für eine Woche gemacht. Und dann die zweite Hälfte waren wir dann in einem größeren Camp mit so 10, 12 Leuten, die dann an der Grounding Line, also da, wo sozusagen Landeis auf antarktischen Kontinent trifft, an der Stelle wurden dann zusätzliche Experimente gemacht. Wie schnell fließt das Landeis an der Stelle? Was sind die Eigenschaften vom Schnee und vom Eis? Genau, das war dann nochmal für weitere 3 Wochen. Genau.
Also was heißt es dann, das Landeis ist dann, was ist das für Eis? Das, weil Sie sagen, das fließt dann, also...
Genau, also Landeis ist ja sozusagen, wenn wir uns die Antarktis anschauen, haben wir ja den antarktischen Kontinent und der antarktische Kontinent ist mit Eis überzogen. Und das ist Landeis und das ist Eis, was sich aus Schneefall ja gebildet hat. Also hier ist ja nichts anderes als gefallener, kompaktierter Schnee. Und das ist das, was irgendwann zu Eis wird. So. Und dieses Landeis ist jetzt aber nichts, was stationär, also was fest ist, sondern einfach aufgrund der Gravitation fließt das jetzt also vom antarktischen Kontinent in Richtung der Küsten runter. Und das fließt halt, das ist ganz normal, das ist ein ganz normaler Prozess, das ist reine Physik quasi. So, und dieses Landeis fließt und fließt und fließt und fließt und es fließt dann also irgendwann so, dass dieses Landeis nicht mehr unbedingt Land unter sich hat, sondern irgendwann unter Umständen nur noch Wasser. Dann nennt man es Schelfeis. Und wenn dieses Schelfeis abbricht, das ist der Moment, wenn Eisberge entstehen. Das ist dann das Kalben von Eisbergen von dem Schelfeis. Und dieser Punkt, an dem jetzt also das Schelfeis, an dem jetzt also dieses fließende Eis von Land auf Wasser übergeht, das ist das, was man dann die Grounding Line nennt. Also das ist halt da, wo der letzte Ort sozusagen ist, wo das Landeis auf dem Land auch wirklich aufsitzt.
Okay. Mhm. Okay. Das ist interessant, auf jeden Fall. Wenn Sie da losfahren, dann, also Sie haben aber wie einen Punkt, wo Sie sagen, wir fahren jetzt, oder fahren Sie einfach mal los?
Nee, wir hatten also für diesen ersten Teil, für diese erste Woche, wo wir also uns angeguckt haben, wie dick ist der Schnee, einfach gesagt, als wir da losfuhren, da gab es eine fest abgeflackte Strecke. Weil das ja sozusagen, diese Messungen machen ja nur Sinn, wenn man sie in Relation setzen kann zu vorherigen Messungen.
Ah, okay.
Das heißt, da wurden also alle 500 Meter beziehungsweise alle Kilometer wurde, steht quasi ein Bambusstab mehr oder weniger. Und da macht man dann sozusagen seine Messungen. Und das haben wir dann halt also über, wie gesagt, mehrere 100 Kilometer gemacht. Also ja, man hält alle 500 Meter oder alle 1000 Meter an, misst, steigt wieder auf, misst, also fährt weiter, steigt ab, misst und so weiter und so fort. Genau, das heißt, und das ist eine ziemlich definierte Strecke und wir haben davon jetzt einen Teil gemacht und genau. Und das wird aber im Idealfall, wird das sozusagen jedes Jahr vermessen, um dann also zu sehen, wie verändert sich jetzt also der Schneezutrag über die Zeit.
Und das macht man, also das macht man sozusagen, bis es dunkel wird und dann sagt man so, bauen wir das Zelt auf?
Dunkel wird es ja nicht.
Ja.
Das war ja Polartag, also war den ganzen Tag hell. Man macht so lange, bis man keine Lust mehr hat, / man einfach arg Hunger hat. / einfach mal, also das ist schon anstrengend, also auch dieses Aufsteigen, Absteigen, man denkt jetzt so, mein Gott, ne, fährst du da halt so ein bisschen und misst da so ein bisschen den Schnee, das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, dass das schon auch körperlich echt in die Knochen geht und auch Schneemobil fahren, so schön das klingt, das Eis ist natürlich nicht glatt wie eine asphaltierte Straße, sondern halt eher so Kopfsteinpflastermäßig und wenn man das halt dann auf so ein paar Kilometer und ein paar Kilometer mehr macht, weiß der Körper am Ende des Tages auch, was er getan hat. Und man muss natürlich mit seinen Kräften haushalten, weil man ja natürlich, man will irgendwie ankommen. Und man weiß, wenn man abends fertig gemessen hat, kommt man halt nicht in ein warmes Zuhause, sondern man baut sich noch sein Zelt auf, man muss noch den Kocher anschmeißen, man muss sich noch was zu essen machen und so weiter und so fort. Das heißt, das muss ja auch alles noch mitbedacht werden. Genau. Und daher fährt man dann halt bis zu einer halbwegs humanen Zeit und macht das dann, weil man natürlich gleichzeitig auch, wir haben dann täglich Wetterberichte bekommen, sodass wir also sicher sein konnten oder dass man dann also auch abschätzt, okay, wir wollen im Idealfall bis dann und dann wieder zurück sein, um halt nicht in irgendeinen dicken Sturm zu kommen zum Beispiel. Also wir sind signifikant später gestartet, als wir eigentlich wollten mit der ganzen Aktion, weil sehr schlechtes Wetter war. Und dann versucht man natürlich dann aber sehr effizient zu sein, dass man dann halt nicht irgendwo dann zwischendurch 2 Tage im Zelt bei Schneesturm ausharren muss.
Aber hat man so eine Vorgabe, also bekommt man so eine Vorgabe, dass das heißt, Sie müssen also jetzt irgendwie 8 Stunden lang müssen Sie so und so viel messen? Nee, das nicht. Kann man machen, wie man will.
Genau, es ist ganz, also genau, wir sind ja Menschen, keine Maschinen, daher genau, dann einfach das, was der menschliche Körper hergibt. Und wie gesagt, man weiß ja auch nie, was passiert. Es hätte ja dann auch, dieses Fahrzeug hätte versagen können, man kann gesundheitliche Probleme bekommen, also das muss ja alles mit einberechnet werden. Und daher ist es dann halt alles ganz individuell.
Ist das denn auch, also ist das auch gefährlich eigentlich, sowas zu tun?
Ich glaube, wenn man weiß, was man tut, ist es nicht gefährlich. Also man muss sich einfach der ganzen potenziellen Gefahren bewusst sein. Sonst, wenn ich auf Meereis arbeite, ist immer natürlich eine Gefahr, Risse im Meereis, wo man dann ins Wasser fällt, was jetzt nicht so schön ist. Aber das ist halt eine Gefahr. In der Arktis ist natürlich eine Gefahr der Eisbär. Und in diesem Fall war eine natürliche Gefahr auch wieder Risse, allerdings dann halt also im Schelfeis. Und das geht dann halt so unter Umständen so ein paar hundert Meter tiefer. Das heißt, auch da muss man einfach ja, umsichtig sein und ja, nicht auf dumme Gedanken kommen, sondern einfach immer mit kühlem Kopf, den man automatisch hat, einfach der Sache sich entgegenstellen. Und dann kann da eigentlich nichts passieren. Und wir wurden auch hervorragend vorbereitet. Also wir haben dann auch vorher noch so ein Gletscherspaltentraining gemacht. Also im nicht im Wahren, aber dann halt sozusagen, dass man dann auch lernt, okay, wie kriegt man dann unter Umständen da wieder Leute raus, wie seilt man sich ab und so weiter.
Kommt man da wieder raus, wenn man da reinfällt?
Ich möchte es nicht ausprobieren müssen im wirklichen Leben, aber es gibt natürlich Möglichkeiten. Wir haben dafür all, also gefühlt war das Hauptsächliche, was wir mit hatten an Ausrüstung, war Sicherheitsausrüstung. Das ist aber auch gut so und das ist auch auf jeder Meereisfahrt, die ich mache, ist das halt immer. Sicherheit ist das A und O und deswegen ja, in der Theorie geht es, aber es ist natürlich auch da die Frage, wie ist man in die Spalte gefallen und so weiter und so fort. Also in welchem Zustand hängt man da irgendwo unten? Und deswegen ist das was, das möchte ich nicht ausprobieren, wenn ich es nicht muss.
Also auch wenn man ins Wasser fällt, oder? Also das ist ja eigentlich die Chance.
Die Chancen stehen gar nicht so gut. Aber auch da haben wir natürlich, wenn wir in Regionen arbeiten, wo klar ist, dass das Eis womöglich dünner ist oder von Rissen, also eine höhere Wahrscheinlichkeit für Risse ist, dann arbeiten wir tatsächlich immer im Überlebensanzug. Das heißt, wenn man ins Wasser fällt, schwimmt man halt oben auf und der Überlebensanzug isoliert. Und auch die Schneeanzüge, die wir jetzt von uns vom Institut gestellt bekommen, sind auch so konzipiert, dass sie auch so leichten Auftrieb haben. Das heißt, wenn man ins Wasser fällt, ist man nicht direkt wie so ein nasser Sack untergeht, sondern halt dann in der Regel noch so den einen oder anderen Moment oben schwimmt.
Okay.
Aber ja, auch da gibt es Schöneres, als da baden zu gehen, muss man auch ganz klar sagen.
Durchaus. Und mit dieser, dass es nicht dunkel wird, kommt man damit, oder ist das irritierend?
Ich finde es immer super, weil der menschliche Körper ist ja eigentlich so konzipiert, dass wenn es dunkel wird, möchte der Körper ja gerne schlafen und denkt sich so, ich komme jetzt zur Ruhe. Und wenn es halt den ganzen Tag hell ist, ist der Körper tatsächlich so, und ich merke das bei mir immer ganz, ganz stark, dass man tatsächlich wesentlich weniger Schlaf braucht, weil es ja eben die ganze Zeit hell ist und man halt ja ganz andere Reize hat. Okay. Und dementsprechend ist das schon, also kann man dann theoretisch tatsächlich länger arbeiten, sollte man natürlich jetzt auf lange Sicht nicht machen, weil es dann irgendwann doch wieder zu viel wird natürlich. Aber ja, ich kann es total gut. Ich kann auch, wenn es hell ist, total gut schlafen. Ich meine, wir hatten dann zwar auch Schlafmasken, weil es natürlich im Zelt, kann man sich vorstellen, dann halt genauso taghell ist wie draußen. Aber ja, es war aber an sich, mich stört das überhaupt nicht. Ich finde das eigentlich, wie gesagt, eigentlich eher angenehm.
Und hat man mit demjenigen oder derjenigen, mit der man da rausfährt sozusagen, ist das dann, wird das ausgesucht vorher oder ist das so, kennt man sich oder ist das Zufall? Oder also man muss sich ja auch verstehen, oder, wenn man so lange...
Genau. Ja, wir kannten uns vorher nicht so richtig. Also wir wurden von einem Kollegen zusammengeschmissen sozusagen und dann haben wir uns in Bremerhaven tatsächlich vorher kennengelernt, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir halt sowas zusammen machen, will man sich halt schon kennenlernen, und weil es natürlich vor allem in diesem Fall, wenn man zu zweit unterwegs ist, ist man ja auch ernsthaft von der anderen Person abhängig, was halt Sicherheit angeht. Also wenn mir was passiert, muss mir klar sein, dass der andere mir helfen kann und andersrum. Genau, das hat total gut gematcht und genau, und daher sind wir dann so zusammen losgefahren, kannten uns aber, wie gesagt, vorher im Grunde genommen nicht. Ja, und das ist dann halt, aber ich sage auch immer, jede Expedition, eigentlich unabhängig jetzt davon, ob das jetzt das ist, was ich da gemacht habe oder sonst auch auf dem Schiff, das ist immer auch ein Sozialexperiment für sich selbst und auch für die gesamte Gruppe, mit der man unterwegs ist.
Gibt es da auch, also man sagt ja, ich arbeite ja noch nebenbei in der Gastronomie, das mache ich ja schon ewig sozusagen, und da gibt es ja auch... soziale Bewegungen sozusagen und alles, und der eine ist immer, dann gibt es immer den und es gibt immer den, es gibt immer den. Ist das auch so unter Polarforschern, dass man auch zum Beispiel sagt, es gibt immer ein Arschloch? Gibt es sowas?
Ehrlicherweise ja. Das ist halt, ich sage auch immer, dass auf dem Schiff, ich meine, da sind wir halt 100 Leute, und das ist aber im Grunde genommen, ist das einmal natürlich nicht ganz der Schnitt durch die Gesellschaft, aber an sich schon, so vor allem was die Charaktere an sich angeht. Ja. Und das ist halt das Ganze einfach nur so komprimiert und man hat halt genau die gleichen Probleme und Herausforderungen, die man halt sonst auch hat, nur dass es halt alles ein bisschen komprimiert ist. Aber ja, genau die eine Person gibt es auch immer. Das gehört dazu.
Ja, also dann ist man ja so wie neben der Arbeit und der Konzentration darauf, ist man ja auch immer noch so leicht mit diesen sozialen Sachen beschäftigt und sagt, jetzt muss der da hocken oder jetzt muss ich mit dem das machen oder so. Und das wäre ja für so einen Ausflug oder so eine Mission ja fatal, wenn man da irgendwo in die Leere fährt sozusagen.
Ja. Und auch sonst ist es ja nicht leicht, ne? Also man darf nicht vergessen, auf dem Schiff teilt man das Zimmer immer mit einer anderen Person. Jetzt auf der Station haben wir mit 2 bis 4 Leuten das Zimmer geteilt. Oder 6? 2 bis 4. Genau, das heißt, man ist halt, also es geht tatsächlich immer wieder sehr stark einfach das Arbeitsthema ins private Thema über und andersrum. Und das kann natürlich dann zu Problemen führen, auch immer im Arbeitsumfeld, wenn man halt privat dann halt aneinander gerasselt ist, weil halt der andere seine Socken hat liegen lassen oder keine Ahnung. Und dann ist das natürlich dann auch was dann halt in die Arbeit unter Umständen ja zurückschlägt. Und das ist schon, deswegen sage ich, das sind wirklich soziale Experimente, in die man da jedes Mal wieder eingeht.
Aber haben denn Polarforscher eine gute soziale Kompetenz, Ihrer Meinung nach?
Ich würde sagen, eigentlich ja, weil einem, auch wenn man es vielleicht einem das vorher nicht bewusst ist, aber spätestens, wenn man in der Situation ist, merkt man, wenn ich auf dem Schiff bin oder auf der Station, wenn ich halt da bin, wenn ich einen Konflikt habe, ich komme nicht weg. Ich kann nicht sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, ich muss mich, ob ich will oder nicht, mit dieser Situation in irgendeiner Form auseinandersetzen und muss in irgendeiner Form Lösungen finden. Und ich glaube, das ist was, unsere Gesellschaft neigt, glaube ich, mehr und mehr dazu, zu diesem Canceling. Also wenn mir halt irgendwas nicht passt, dann gehe ich und lasse es halt einfach so stehen. Ja. Und genau das geht eben auf Expedition. Eigentlich, natürlich erlebt man auch mal immer wieder so Ausnahmen, wo das dann Leute trotzdem so durchziehen, was dann halt zu sehr schlechter Stimmung führen kann. Aber in der Regel, also wirklich im Großteil, was ich erlebt habe, wird es genau so damit umgegangen, dass man also gemeinsam Lösungen findet, wie man jetzt also sich diesem Problem entgegenstellt. Und das ist halt eine ganz, ganz so eine Fähigkeit und Fertigkeit, wo ich mir wünsche, dass man das halt sonst eigentlich im Leben auch wesentlich mehr machen würde und nicht eher so von dem Problem weglaufen würde, sondern sich den halt auch stellt. Und man ist dadurch halt auch von vornherein wesentlich umsichtiger und, glaube ich, schon so ein bisschen, so ein Stück weit sozialer. Weil man, wie gesagt, man kommt ja dort aus der Situation nicht raus. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mag euch alle nicht. Ich mache jetzt keine Ahnung was. Das geht halt einfach nicht. Sondern man muss halt einfach sich mit der Konstellation, wie sie da ist, abfinden, ob man will oder nicht.
Ja, natürlich. Aber ich denke mir, deswegen meinte ich das auch vorhin mit so Rationalität und Emotionalität oder so eben die Frage nach diesem Gleichgewicht, weil man letzten Endes sagt, okay, es gibt diesen einen emotionalen Polarforscher, der springt immer beleidigt vom Schiff und dann stapft er in den Schnee und dann nach 100 Metern sagt er so, naja, okay, gehe ich halt wieder zurück, weil es bringt ja nichts und so. Das darf ja eigentlich nicht oder passiert ja nicht. Deswegen, ich habe ja immer das Gefühl, dass nicht Polarforscher oder Forscherinnen, sondern im Sinne von Wissenschaftler sowieso eine eher rationale Tendenz haben, ja.
Und also man hat natürlich auch die Emotionen, ne? Also ich meine, wir sind, wie gesagt, an der Stelle wieder alle nur Menschen. Aber ja, aber an sich merkt man halt ganz schnell, dass es so nicht funktioniert, weil man kann halt auch, egal ob man zu zweit oder zu zehnt im Feld unterwegs ist, man ist halt nur so stark wie das schwächste Mitglied deiner Gruppe. Und das ist halt einfach ganz klar. Und das ist einfach, und ich muss einfach in dieser Gruppe auch funktionieren, sonst funktioniert die ganze Gruppe nicht. Und so hat jeder in der Gruppe seine Aufgabe. Und ich bin halt sicher, also ich bin natürlich einerseits forschungstechnisch, aber auch wieder dieser Sicherheitsaspekt. Das ist halt ein ganz, 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 ganz großer, wo ich auch immer wieder versuche, meine Teams immer darauf zu bringen, ja, wir sind ja alle für die Wissenschaft, das ist gar keine Frage, aber das A und O ist, dass wir uns aufeinander verlassen können, was die Sicherheit angeht. Wenn es einem nicht gut geht, wenn wir halt jetzt als Beispiel, ich fliege viel, wenn wir mit dem Schiff unterwegs sind, viel mit dem Helikopter raus, mit kleinen Teams. Und dann geht der Helikopter wieder zurück zum Schiff und dann rufen wir den Helikopter quasi an, wie ein Taxi quasi, dass er uns wieder abholt, so. Das heißt aber, wenn dort jemandem was ist, muss also dann sozusagen extra der Helikopter kommen und die Wissenschaft ist vorbei. Und ich sage aber ganz klar, ne, die Wissenschaft ist zweitrangig. Das Oberste ist, dass wir uns alle, also dass sich jeder selbst kennt und man ehrlich ist im Team. und man dann halt auch im Team funktioniert. Also wenn es dann also einem nicht gut geht, dass dann das gesamte Team nicht sagt, ach komm, jetzt stell dich nicht so an, sondern dass man als Team gemeinsam dann sagt, natürlich rufen wir jetzt den Helikopter und fliegen zurück, damit es halt dir ganz schnell besser geht und nicht, ich versuche jetzt noch mein Ego-Ding durchzuziehen und ziehe noch meine Messungen durch, damit ich noch mal einen ganz tollen Datensatz bekomme. Und das ist halt ein ganz, 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 ganz wichtige, finde ich, Grundeigenschaft, die man auch den Leuten dann halt mit antrainiert sozusagen, dass es halt auch ein Teamsport ist, so eine, als Polarforscher.
Und das funktioniert auch immer? Also es gibt da niemanden, der so sein Ego-Ding da durchzieht?
Das passiert natürlich, ist gar keine Frage, aber die Leute müssen ganz schnell eingenordet werden, weil das halt tatsächlich zu einem ernsthaften Sicherheitsrisiko werden kann. Und wenn ich das in einem Team merke, was mit mir rausgeht, würde dann diese Person als nächstes nicht wieder mitgehen. Und man würde das dann halt erst im Gespräch halt in irgendeiner Form nacharbeiten, wie das nächste Mal nicht passieren kann. Weil das halt wirklich, also da kann es, also so böse und übertrieben das jetzt klingt, aber da kann es halt am Ende um Leben und Tod gehen. Ja, und das ist es dann halt am Ende alles zusammen nicht wert. Und daher, und man merkt das tatsächlich, das ist immer das Gute, wenn wir auf dem Schiff sind, lernt man sich ja schon an Bord vorher so ein bisschen kennen, weil man ja immer die Anreise hat, erst ins Forschungsgebiet und dann kriegst du ja schon mit, wie die Leute ticken. Und wenn man das halt schon vorher merkt, dann kann man da schon vorher noch stärker drauf hinarbeiten. Aber dann hat es jetzt am Ende, toi toi, und auf Holz geklopft, eigentlich jetzt auch von meinen 10 Schiffsexpeditionen, würde ich sagen, ist es in 95% der Fälle gut gegangen.
Wird man darauf denn vorher auch trainiert, auf soziale Kompetenz oder irgendwie, oder macht man das unter sich?
Leider nicht, genau. Es ist halt so ein bisschen Learning by Doing. Also das ist einfach das, was einen dann die Erfahrung schult. Also so, dass ich es dann halt selber als Gruppenleiter entsprechend dann in meine Teams mitgebe. Und dann kann man halt nur hoffen, dass halt dann alle sozusagen mitziehen. Aber das so richtig wird das vorher nicht geschult. Da wird noch ein bisschen stärkerer der Fokus draufgelegt für die Überwinterungsteams an der Neumayer-Station, dass die sozusagen, bei denen ist es ja noch extremer. Ich meine, die sind da zu 9 für 14 Monate und davon sind die 7 Monate komplett alleine. Und sind da natürlich auch auf sich als Team und in der Konstellation angewiesen. Und die haben dann durchaus vorher noch mal so ein bisschen mehr Vorbereitung, auch was das angeht. Aber auch trotzdem, wie ich finde, verhältnismäßig wenig, wenn man bedenkt, was die am Ende dort leisten müssen.
Aber ich denke mir natürlich auch, oder was vielleicht auch eine Rolle spielt, ist, dass man ja auch in dieser Umgebung eine Demut vor der Natur empfindet, oder? Also wenn ich mir, also ich war jetzt noch nicht am Südpol, aber wenn ich irgendwo, sagen wir mal, ich bin in der Schweiz, das ist jetzt zwar nicht, ist man nicht so ganz ab vom Schuss, aber trotzdem ist die Natur teilweise dort ja auch sehr mächtig und wenn ich dann irgendwo auf dem Berg bin oder so, dann weiß ich, okay, hier musst du aber auch gucken, wo du läufst, weil wenn du runterfällst, das ist kein Spaß, ja, da ist auch nicht alles abgegrenzt, so wie in Deutschland oder so, da muss man einfach gucken, kann sein, dass es irgendwo eine Schlucht gibt. Also ich glaube, das spielt doch auch eine Rolle, oder? Dass man das merkt.
Definitiv. Genau, definitiv. Also, dass einem das auch bewusst ist, was es bedeutet. Und auch, dass man dann, ja, also genau, aber genau deswegen reden wir auch genau über diese Sachen vorher schon auf dem Schiff, was da halt potenziell kommen kann und wie man dann in der Situation umgeht und dass man einfach gewisse Dinge vor Ort nicht tut. Wie halt einfach, weil man bockig ist, loslaufen. Ja. Unbedacht, das hilft halt an der Stelle keinem weiter.
Das wäre aber auch sehr gut auf jeden Fall. Was hat sich denn verändert? Also bei Ihrer letzten Reise 2023 im Gegensatz zu den Reisen davor im Meereis verändert?
Ja und nein. Es hat sich tatsächlich eine Menge im Meereis verändert, seit wir auch das letzte Mal gesprochen haben, aber nicht dort, wo ich war. Also wir haben halt ich habe ja gesagt, wir haben die Neumayer-Station und dort in der Nähe diesen Zugang zum antarktischen Meereis. Das ist aber jetzt also wir unterscheiden im Meereis zwischen sogenanntem quasi bewegtem Packeis, also Eis, das eben mit den Strömungen sich mitbewegt, wie der Großteil des arktischen und antarktischen Meereises. Mhm. Und dann hat man den Teil des Eises, der am Land festgewachsen ist und sich halt nicht bewegt, sondern dort einfach nur vor sich hin wächst. Und das ist halt der zweitere, das ist das, was wir erforscht haben jetzt, als ich da war. Der hat sich aber tatsächlich nicht verändert. Da haben wir jetzt die Zeitserie seit fast 15 Jahren und die ist relativ konstant. Was ich aber tatsächlich in den letzten Jahren, also in genauer Betrachtung in den letzten 8 Jahren, aber jetzt genau in den letzten 2 Jahren gab es das in sehr extrem verändert hat, ist das antarktische Meereis in seiner Ausdehnung. Wir haben ja sonst immer gesagt, die Arktis hat sich ganz, ganz doll verändert. Wir haben eine Reduktion in der arktischen Meereisausdehnung im Sommer von 50%. Also wir haben ungefähr 50% der sommerlichen Meereisfläche verloren über die letzten 40, 50 Jahre, wohingegen die Antarktis eigentlich immer konstant war. Und relativ so, wir hatten eigentlich, wenn man das gesamte antarktische Meereis sich angeschaut hat, sogar so eine leichte Zunahme. Und dann war es schon im letzten IPCC-Bericht, wurde das dann schon relativiert, weil man dann schon gesagt hat, okay, jetzt mit der Zunahme, wenn man jetzt mal so ganz genau hinschaut und über die letzten Jahre und so weiter, ist es eigentlich nicht mehr leicht zunehmen, sondern wir sagen jetzt über den Langzeittrend, also sprich immer Ende der 1970er Jahre bis heute oder dann halt bis jetzt 2015, sagen wir mal, haben wir gesagt, okay, es ist eigentlich mehr oder weniger konstant. Und wenn man jetzt aber in die letzten 8 Jahre reinschaut, sieht man tatsächlich, wenn man sich nur diese Periode anschaut, und das ist aber halt noch viel zu kurz, um von einem signifikanten Trend zu reden, aber es ist halt trotzdem über diese 8 Jahre, sehen wir eine klare Abnahme, auch jetzt in der Antarktis, in der sommerlichen Ausdehnung. Und jetzt kam genau im vergangenen Winter halt das Extrem dazu, dass es eben nicht nur im Sommer abnimmt, sondern wir einen ganz, ganz starken Einbruch auch in der winterlichen antarktischen Meereisausdehnung beobachtet haben. Jetzt muss man aber so ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist jetzt halt alles nur bezogen auf die reine Fläche, die mit Meereis bedeckt ist. Das macht noch keine Aussagen über die Dicke zum Beispiel von Schnee und Eis. Weil das ist nach wie vor mit Satellitenfernerkundung, wie wir das halt sonst machen, um auf großen Skalen arktische und antarktische Meereisdicke zu beschreiben, ist es leider in der Antarktis ein bisschen schwierig. Weswegen ich jetzt umso gespannter bin auf meiner kommenden Expedition, tatsächlich dort auch in genau diese Eigenschaften reinzugucken und eben nicht nur in die reine Fläche, sondern dann auch wirklich ins Eis selbst.
In die Schichten sozusagen.
Genau, genau.
Und bis wohin bohren Sie sozusagen die Schichten? Also bis...
Na genau, das Meereis, das bohre ich ja komplett durch. Also antarktisches Meereis, ja, da haben wir ja eine Dicke von 1 bis 2 oder 1,5 bis 2,5 Metern, sage ich mal.
Ist gar nicht so.
Genau, das antarktische Meereis, genau. Also das andere ist das Landeis. Das Landeis hat natürlich mehrere hundert Meter und bis zu mehrere Kilometer. Aber wenn wir vom reinen Meereis reden, also dem Eis, was sich aus dem Ozean gebildet hat, dieses Eis wird, wie gesagt, 1,5, 2 Meter. Viel dicker eigentlich nicht, wenn es halt nicht gerade sich halt aufbricht und wieder zusammenschiebt und halt diese haushohen Eisrücken aufwirft, wird es nicht dicker. Und das heißt, wenn wir dort bohren, bohren wir einmal komplett durch.
Und wie alt ist das dann, das Eis, wenn das 2 Meter dick ist?
Genau, also wir haben in der Antarktis, der Großteil ist sogenanntes einjähriges Eis. Einjährig bedeutet, dass das Eis, was sozusagen gebildet wurde und dann in irgendeiner Form oder beziehungsweise am Ende... Also wenn das Meereis den kommenden Sommer überlebt hat, dann hat es also einen kompletten saisonalen Zyklus überlebt und dann wird es von einjährigem zu mehrjährigem Eis. Das heißt, alles, was sozusagen seit dem letzten Sommer gebildet ist, ist einjähriges Eis und das ist der Großteil. Und der Rest ist zweijährig und ein kleiner Teil in der Antarktis dreijährig. Aber wirklich der Hauptteil ist ein- oder zweijährig.
Okay, also noch nicht ganz so alt.
Genau.
Aber da ist das... also gibt es denn dann sozusagen auch Eis, aber nicht in dieser Dicke dann, was älter ist? Das gibt es dann nicht, oder?
Nee, genau. Ja. Also wir haben in der Arktis haben wir aufgrund einfach der Zirkulationsmuster haben wir dort auch arktisches Meereis, was ein bisschen älter werden kann, aber auch das aufgrund des Klimawandels wird immer weniger. Genau, da kann man aber dann durchaus auch mal auf eine Scholle treffen, die so 3, 4 Jahre alt ist, aber viel älter wird es da auch nicht mehr.
Okay. Und diese Veränderungen, die Sie beschrieben haben, also dass Sie gemessen haben, wo Sie gesagt haben, man kann das noch nicht im ganz Großen sehen, aber trotzdem, dass es auch im Winter sozusagen eben passiert. Wie kann man das denn mit einfachen Worten beschreiben, was das für eine Auswirkung hätte?
Genau, das hat jetzt halt ganz unterschiedliche Auswirkungen. Ich glaube, eine sehr offensichtliche ist, man kann sich das vorstellen, das Meereis ist ja eigentlich weiß. Und der Ozean ist dunkelblau bis nahezu schwarz, wenn man sich das so sieht. So, das heißt, wenn wir jetzt also wieder an den Sommer denken und wir haben unsere Solarstrahlung und immer alles, was weiß ist, das bedeutet, da wird die komplette Solarstrahlung und Energie und Wärme wieder zurückreflektiert, wohingegen der Ozean, weil er halt dunkel ist, all das aufnimmt. Das ist ja immer das sogenannte das Albedo-Konzept, helle Farben reflektieren, dunkle Farben absorbieren. So, und jetzt kann man sich also vorstellen, wenn jetzt also diese antarktische Meereisfläche, genauso wie in der Arktis auch, diese Fläche immer kleiner wird, bedeutet das, dass die Fläche, die weiß ist, kleiner wird. Das heißt, die Fläche, die zurückstrahlt an Energie, wird kleiner. Stattdessen wird jetzt aber die dunkle Fläche, die also die ganze Energie aufnimmt, größer. Das heißt, es kann auch wesentlich mehr Energie aufgenommen werden. Und das bedeutet dann schlicht und ergreifend, es geht mehr Solarstrahlung, mehr Energie, mehr Wärme am Ende in den Ozean. Was bedeutet, dass einfach die Oberfläche erwärmt wird, dass der Ozean schlicht und ergreifend wärmer wird. Und ein wärmerer Ozean bedeutet dann natürlich wieder, dass wir zum Beispiel auch wieder potenziell mehr Meereis von unten schmelzen. Wenn jetzt der Ozean wärmer wird, haben wir jetzt also nicht nur die Energie von oben, sondern jetzt auch einmal auf einmal auch Wärme und Energie von unten, die also noch mehr Eis schmelzen. Das ist zum Beispiel ein Effekt. Dann halt, was man sich auch immer, glaube ich, ganz gut vorstellen kann, ist einfach, das hat einen riesen Einfluss aufs Ökosystem. Und da rede ich jetzt nicht nur in der Arktis von Eisbären und in der Antarktis von Pinguinen, den natürlicher Lebensraum verloren geht. Aber wir haben ja auch ganz viele Kleinstorganismen, Bioorganismen, die vom Eis leben, die dort dran sozusagen, das ist ihr Zuhause, am Eis zu docken und dort zu leben. Das geht natürlich verloren. Das ist halt das ganz große Stichwort insgesamt der Biodiversität, wo wir einfach an Diversität verlieren. Genau, das sind so Beispiele und ich glaube, der Rest wäre jetzt zu komplex, also dass dann halt auch noch mehr wärmeres Wasser an die Schelfeise rangeführt wird, dass wir damit noch mehr auch Landeis schmelzen und so weiter, aber es hat also tatsächlich sehr große und globale Folgen, kann das Ganze auch haben.
Ja, mir sagte letztens mein Kollege Kevin, sagte zu mir, ja, es gibt ja von den Leuten, die so sagen, das macht doch alles nichts, die sagen immer, ist das gleiche wie mit Eiswürfeln, wenn die schmelzen. Dann habe ich gesagt, das habe ich ja noch nie gehört. Sowas gibt es. Warum ist es nicht das Gleiche wie mit Eiswürfeln, Frau Dr. Arndt?
Genau, weil der Punkt ist, wenn man Meereis schmilzt, ist es das im Grunde genommen. Weil das Meereis bildet sich aus dem Ozean und geht quasi, wenn es schmilzt, wieder zurück in den Ozean.
Ja.
Das Problem ist aber, dass dann jetzt, ich habe ja gerade gesagt, der Ozean wird wärmer. Und ein großes Thema im Themenbereich Meeresspiegelanstieg ist auch die sogenannte thermische Expansion. Also warmes Wasser braucht schlicht und ergreifend mehr Platz als kaltes Wasser. Und das ist auch tatsächlich bei den Eiswürfeln also auch ein Thema. Einfach, also ob ich da jetzt heiß oder kalt. Mhm. Aber der entscheidende Punkt mit den Eiswürfeln ist der, dass eben, wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, dass das Eis vom antarktischen Kontinent, genauso wie auch in Grönland, sitzt eigentlich auf dem Kontinent und fließt in Richtung der Meere, der Kontinentgrenzen. Und das hat zur Folge der Küsten, das war das Wort. So, es fließt in Richtung der Küsten. So. Und das heißt, das ist Eis, was vorher gar nicht im Wasser war, sondern eigentlich auf dem Land. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Eis, was eigentlich auf dem Land sitzt, in den Ozean verschiebe, hat das natürlich zur Folge, dass das eben nicht das ist, was schon vorher da war. Und der jetzt einfach schmilzt und das sich dementsprechend am Volumen nichts ändert, sondern ich kippe jetzt ja noch sehr, sehr viel. Also ich habe quasi schon mein randvolles Cola-Glas und kippe jetzt noch Eiswürfel obendrauf. Das ist halt das, was im Grunde passiert. Das ist nicht so, dass ich mein Cola-Glas nur halb gefüllt habe, dann noch ein paar Eiswürfel reingemacht habe und dann ist es voll. Und dann wird es natürlich nur noch ein Stück voller durch, wie gesagt, das Thema thermische Expansion. Aber es ist halt schon randvoll und dann schmeiße ich noch Eis obendrauf und dann läuft es halt über. Und das ist halt genau das, was im Grunde genommen passiert, wenn jetzt eben die Landeise mehr und mehr schmelzen, kommt einfach zusätzliches Wasser, was vorher nicht da war, in das System mit rein.
Und dann gibt es Überschwemmungen.
Und das ist natürlich dann auch ein ganz, ganz großes Thema, was auch da wieder, ne, wenn man wieder da den Bogen schlägt zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Jetzt mögen sie jetzt wieder die Leute denken, mein Gott, Überschwemmung, gut, das passiert jetzt halt irgendwo. Das betrifft ja nicht mich. Aber natürlich ist das auch wieder ein globales Thema, weil auch, klar, in der Antarktis und in der Arktis schmilzt es, aber da bleiben ja die Wassermassen nicht, sondern das wird ja dann halt global verteilt und findet sich natürlich überall an den Küsten wieder. Und das ist halt einfach auch wieder, das sind Dinge, die müssen verstanden werden. Und ich meine, ich habe jahrelang jetzt in Bremerhaven gewohnt und auch da, als ich hinzog, wurden die Deiche erhöht. Weil wir auch dort einfach zunehmend, also man sich einfach auf den Klimawandel und auf die steigenden Meeresspiegel vorbereiten muss, ob man will oder nicht, wenn man nicht die ganze Stadt unter Wasser setzen will.
Aber das sind natürlich dann auch Entwicklungen, wahrscheinlich deswegen ja nicht spürbar, weil das natürlich über Jahrzehnte geht, ja. man ja auch
genau, sagen. Das ist jetzt natürlich nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern es passiert langsam, aber stetig. Aber wenn wir dann halt zum Beispiel nach Afrika oder noch schlimmer nach Asien gucken, alle großen Städte oder der Hauptteil der Menschen lebt dort an den Küsten. Und das bedeutet, dass halt am Ende genau dort, und das ist halt der Moment, wo dann wieder die Menschen aufwachen, weil wenn es dann halt zu einer ernsthaften Gefahr für den Menschen wird, weil dann nämlich auf einmal die Leute aus den Städten im Grunde genommen vertrieben werden und umsiedeln müssen, um halt nicht nach und nach einfach Leben und Wohnraum zu verlieren. Also oder auch dann alles, was auch was Felder angeht, was Versorgung angeht, all das, da muss man dann halt, also da gilt es dann halt umzudenken.
Aber hätte man denn, also gibt es denn, es gibt, jetzt um nochmal auf Filme zurückzukommen, es gibt ja Waterworld, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Kennen Sie Waterworld mit Kevin Costner, wo dann alles sinkt, es sind alles nur noch voll mit Wasser sozusagen und die überlebenden Menschen, so apokalyptischer Film, ja, schon ein bisschen aus den 90ern. Und die Menschen leben sozusagen auf der Oberfläche, irgendwann tauchen sie nach unten, merken, dass die ganzen Städte da sind und so weiter, alle unter Wasser. So viel Eis ist aber nicht da, oder? Dass das die ganze Welt unter Wasser setzen kann.
Naja, ich meine, das Thema hatten wir ja schon bei The Day After Tomorrow. Also ich meine, wenn wir schaffen, den arktischen und antarktischen Eispanzer komplett abzuschmelzen, also sind wir bei über 60 Meter Meeresspiegelanstieg. Das ist jetzt aber halt sehr Apokalypse, weil, also da, also so schlecht kann es gar nicht kommen, dass das passiert. Da setzen vorher noch andere Mechanismen ein. Also das, was ich aber damit sagen will, es ist schon möglich, dass da eine ganze Menge Wasser kommt, aber das sind halt ganz, 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 ganz lange Zeitskalen und man darf immer nicht vergessen, das gesamte System ist sehr, sehr träge. Also es wird jetzt nicht auf, wie gesagt, wieder von heute auf morgen, sondern das sind sehr, 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 sehr lange Zeitskalen und das ist aber für uns total schwer zu greifen. Okay, wenn jetzt halt schon so, also weil es bedeutet ja nicht nur der Meeresspiegel steigt, sondern wir haben dann auch, und jetzt wird es so ein bisschen physikalischer, wir haben ja, unsere Ozeane sind salzig und wir haben die Landeismassen, also das, was auf Antarktis und Grönland sitzt, das ist süß, weil wir haben ja vorher gesagt, das ist nichts anderes als kompaktierter Schnee, das heißt, da ist kein Salzgehalt drin. Jetzt funktionieren aber ganz viel so an Strömungen im Ozean, einfach aufgrund von unterschiedlichen Salzgehalten. Jeder kennt es, dass es im Mittelmeer salziger ist als in anderen Bereichen. Ja, so. Ja, ja. Und das hat am Ende zur Folge, dass wenn wir jetzt also noch mehr quasi frische Eiswürfel in unsere globalen Ozeane schmeißen, dass sich dann eben auch Ozeaneigenschaften verändern, dass sich Strömungen verändern und dass dementsprechend noch ganz andere Sachen angetriggert werden. Also es ist am Ende gar nicht nur das Thema, um wie viel steigt der Meeresspiegel, sondern auch wie verändern sich Strömungen, wie verändern sich dann auch damit einhergehend natürlich auch wieder Ökosysteme und alles, was dazugehört.
Was ist denn für Sie persönlich so der interessantere Teil der Arbeit? Ist das die Veränderung herauszufinden oder ist das auch diese, was Sie auch angesprochen haben, diese wie eine Art Brücke zu bilden und den Menschen auch irgendwie wie eine Art Botschafterin irgendwie näher bringen zu dürfen, was an Veränderungen denn tatsächlich passiert?
Ich glaube, es ist genau die Kombination, die Sie gesagt haben. Ich glaube, es ist auf der einen Seite, was natürlich mein Wissenschaftlerherz höher schlagen lässt, ist einfach auch noch nicht so richtig verstandene Prozesse quasi zu entschlüsseln, zu entdecken und damit zum Verständnis, also zum insgesamten Prozessverständnis einfach beizutragen. Wie funktionieren Abläufe und Wechselwirkungen im Klimasystem? Es ist dann halt natürlich, weil alles genau unter dieser Fragestellung steht, wie verändern sich Komponenten, weil die auch ja sich jetzt nicht alle unbedingt so verändern, wie man es erwarten würde. Und dann ist es natürlich der ganz, ganz große Punkt dann, wie oder dass ich die Möglichkeit habe und das ist das, was mir auch Spaß macht und was mich auch immer wieder antreibt, eben genau diese Brücke zu schlagen zwischen dem, was ich vor Ort selber sehe, erlebe und erforsche. Und das dann halt zurückzubringen, sei es in Gesellschaft und Politik, aber auch ich lehre hier in Hamburg an der Uni. Also, dass ich dort immer wieder die Möglichkeit habe, auch eben genau diese Brücke zu schlagen und den Wissenstransfer aus den Polarregionen ins normale Leben sozusagen zu bringen.
Gibt es denn viele Prozesse im Klima, also im Klima generell, die man noch nicht versteht? Ich dachte immer, dass man schon das verstehen kann groß.
Genau, die großen Prozesse an sich schon, das ganz Großskalige, also wie funktionieren so an sich unsere atmosphärischen und ozeanischen Zirkulationssysteme und so weiter, aber so Kleinstprozesse, also auf wirklich so kleiner Prozessskala, da ist noch eine Menge, wie interagieren Schnee und Meereis unter bestimmten Bedingungen. Wir haben eine grobe Vorstellung davon, aber so dieses Detail, das war ja auch sozusagen eine eigentlich der großen Ideen hinter der Mosaik-Expedition. dass wir halt für ein Jahr lang mal wirklich sehen können, was passiert eigentlich über den kompletten saisonalen Zyklus an Prozessen im Schnee, im Eis, mit dem Ökosystem, mit allen verschiedensten Flüssen und Komponenten, weil man halt auf dieser kleinen Prozessebene das halt nicht verstanden hat. Und genau da müssen wir jetzt aber halt hinkommen, dass wir auch diese Prozesse besser verstehen, damit wir sie dann besser in den Klimamodellen abbilden können, um halt damit noch zuverlässigere Aussagen für die Zukunft treffen zu können. Okay. Und da sind wir jetzt auf der Arktis dank der Mosaik-Expedition auf einem ganz guten Weg. Und in der Antarktis, so gesehen halt diese ja, unbekannten Flecken noch wesentlich größer, weil einfach aus, glaube ich, ziemlich offensichtlichen Gründen die Antarktis wesentlich schlechter erforscht ist als die Arktis, weil sie einfach noch wesentlich schwerer zugänglich ist. Und dementsprechend gibt es da noch wesentlich mehr Sachen, die man entdecken kann und wo es das dann auch definitiv wert ist, dann noch mehr zu forschen und da halt auch noch mehr Wissensgewinn zu generieren.
Das heißt, man kommt letzten Endes in der Antarktis auch an Stellen, wo noch nie ein Mensch zuvor war. Immer noch.
Das ist also mit Sicherheit. Also dafür würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Aber
tendenziell sozusagen, tendenziell schon. Könnte es passieren.
Genau, also tendenziell, genau, halt auch wenn ich jetzt halt ans Meereis wieder denke, als Beispiel noch, wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir halt dieses einjährige und dieses mehrjährige Eis haben. Das mehrjährige Eis jetzt einfach aufgrund der Tatsache, dass es im Sommer auch jetzt stärker zurückgegangen ist, erlaubt oder wird jetzt insgesamt weniger und das erlaubt uns jetzt halt auch in diesen Bereichen an Stellen hinzukommen, wo wir sonst nie hingekommen wären, weil dort eben sonst immer mehr Eis waren. Das heißt, das sind dann schon genau dann diese Sachen, wo man dann sagt, okay, da waren wir bisher noch nicht, da können wir neue Sachen erforschen. Oder wir hatten es, das war tatsächlich letztes Jahr auf einer Polarstern-Expedition, ich war selber nicht mit an Bord, aber Kollegen, die wollten in die Bellingshausen und Amundsensee. Das ist, wenn man auf die Karte schaut, wir haben die antarktische Halbinsel, die hochgeht nach Chile. Und östlich davon ist das Weddellmeer und westlich davon ist die Amundsen- und Bellingshausensee. Und aufgrund des starken Rückgangs des antarktischen Meereises konnten die mit dem Schiff in Regionen kommen, wo noch nie vorher tatsächlich jemand war. Ja. Das ist jetzt halt aufgrund des Klimawandels natürlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wird natürlich auch gleichzeitig immer, Technologie wird besser und wir haben ja mehr und mehr Möglichkeiten dann eben auch vor Ort dann eben diese Prozesse besser aufzunehmen.
Das finde ich aber echt spannend, weil man letzten Endes haben wir ja das Gefühl, also außer wenn es jetzt vielleicht Meerestiefen geht und den Meeresgrund oder so, haben wir ja trotzdem das Gefühl, dass wir schon überall waren, was zur Landmasse angeht. Und wenn man dann über sowas nachdenkt, dann merkt man, ach nee, wir sind ja doch noch gar nicht so weit. Also es gibt, wenn es sowas noch gibt halt tatsächlich, wo noch nie einer war. Ja,
ja, genau. Die Ozeanböden ja sowieso. Ich meine, wir sagen ja immer, wir kennen den Mond oder den Mars gefühlt besser als unsere eigenen Ozeanböden. Ja, ja. Und da ist eine ganze Menge dran.
Ja. So, jetzt haben Sie gesagt, es geht wieder los. Wann geht es bei Ihnen wieder los?
Am 24.12.
Okay, das ist ja noch ein bisschen. Das ist ja ein bisschen. An Weihnachten tatsächlich, ja?
Ja.
Stand das im Vertrag? Also, sag mal. Wer hat das denn entschieden? Jemand, der Weihnachten nicht mag? Oder?
Ja, davon gehen wir aus. Ja. Also mein Freund sagte dazu so schön, ob bei uns die Fahrtplanung denn der Grinch machen würde.
Ja, der Grinch.
Ja. So könnte man es wahrscheinlich zusammenfassen. Ja, das ist halt einfach, aus logistischen Gründen ging es jetzt nicht anders. Und deswegen fahren wir jetzt halt an Weihnachten los.
Ach Gott.
So,
dann feiern Sie vor oder nach?
Vor, mit meiner Familie, genau. Und okay. Ich habe ja schon ein paar Mal Weihnachten in der Antarktis verbracht, also daher ist das schon okay, aber dann feiert man schon vor.
Wie abstrakt, an Weihnachten los. Und da geht's wohin und was ist da Ihre Mission?
Genau, das Schiff fährt, also wir fahren in Namibia los, also in Richtung Südafrika. Und fahren dann einmal zur deutschen Forschungsstation, um die Forschungsstation zu versorgen, damit dann für die nächste Überwinterung an Nahrungsmitteln und wissenschaftlichem Equipment alles da ist. Und dann fahren wir von dort, kreuzen wir einmal das besagte Weddellmeer, von dem ich gerade sprach, sodass wir dann wieder an der antarktischen Halbinsel rauskommen und von da nach oben fahren, also dann nach oben, also in Richtung Südamerika fahren. Der Hauptfokus der Fahrt ist tatsächlich ein ozeanografischer. Also die Ozeanografen haben vor 3 Jahren dort eine ganze Menge Verankerungen ausgebracht, also Systeme, die im tiefen Ozean zurückbleiben und dort Daten aufnehmen. Und die müssen wiedergeborgen werden. Und das ist der Hauptfokus der Fahrt. Es geht aber gleichzeitig natürlich dabei auch in Regionen, die mehr eisbedeckt sind. Und das ist das, wo dann mein Team und ich ins Spiel kommen, wo wir uns dann also tatsächlich wieder standardmäßig, sage ich mal in Anführungsstrichen, anschauen, wie haben sich Schnee- und Eisdicke verändert. Und wir werden einen ganzen Sack voll sogenannter autonomer Systeme ausbringen, also Systeme, die wir auf dem Meereis installieren und die dann mit dem Meereis mitdriften. Und dann diese Parameter Schneedicke, Eisdicke und alles ringsherum aufnehmen und per Satellitendaten, per Satellitenverbindung nach Hause schicken. Und im Idealfall können wir dann, also das, dieses Eis, was wir dann besendern, das driftet ja dann halt auch durchs Weddellmeer über die Zeit. Und wir sind genau ein Jahr später quasi am Ende der Drift, im Grunde genommen dann von diesem System mit einer weiteren Expedition. Und im Idealfall können wir dann einen Teil dieser Systeme wiedersehen und dann quasi das Eis, das wir dann besendet haben, dann ein Jahr später nochmal neu beproben. Das ist so ein bisschen unsere Hoffnung.
Okay,
ja. Genau, weswegen wir da jetzt relativ viel in diese autonomen Systeme gerade auch noch an Entwicklung investieren, um da halt bestmöglich aufgestellt zu sein.
Und wie lange ist diese Mission?
Die ist jetzt tatsächlich ja, ziemlich lang, 2,5 Monate, also bis Mitte März, Anfang Mitte März.
Ah, okay, ja, genau. Wunderbar. Da wünsche ich Ihnen alles Gute für auf jeden Fall. Es wird bestimmt
Dankeschön.
Auch wird bestimmt spannend. Sie haben, da weise ich gerne nochmal am Schluss unseres Gesprächs darauf hin, Sie haben ein Buch geschrieben. Ich weiß nicht, haben Sie seitdem nochmal ein Buch geschrieben? Sie hatten geschrieben Expedition in eine schwindende Welt.
Das genau.
Ist, ja, und seitdem aber nicht nochmal eins.
Jein, es ist dann parallel oder dann kurz danach ein weiteres Buch erschienen. Das war mein Tagebuch aus meiner, also ich war ja auf der Mosaik-Expedition und habe da quasi Tagebuch geschrieben, mehr oder weniger. Und das wurde mit einem kleinen Verlag ja ebenfalls publiziert. Genau, Briefe aus dem Eis.
Mhm.
Und ja. Genau, und okay. Das, ja. Aber genau, aber das Hauptbuch ist immer noch das und ich habe seitdem nicht noch eins geschrieben, weil es ja doch auch sehr zeitintensiv war und
ja,
ich
ja
eigentlich zu 100% Wissenschaftlerin bin. Und man dann halt, wie gesagt, solche Öffentlichkeitsprojekte liegen mir am Herzen. Auf dieser langen Mission, was ich erzählt habe von der Neumayer-Expedition, hat mich das Zeit-Leo-Team begleitet, also das, die Kinderseite der Zeit, was ein ganz, ganz tolles Projekt war. Und genau, und sowas versuche ich halt nach wie vor, weil es mir halt wirklich wichtig ist, dass ich eben nicht nur vor Ort Daten aufnehme, sondern auch wirklich, ja, die Gesellschaft in irgendeiner Form mitnehmen kann.
Hm. Ja, ja, genau, deswegen habe ich das auch nochmal erwähnt, wenn man sich da nochmal mehr für interessiert, sich weiterbilden möchte. Und ich glaube, Sie haben ja auch bestimmt eine schöne Art, das zu erzählen oder auch näher zu bringen, dann eben so, dass man sich nicht nur in wissenschaftlichen Details verstrickt und sagt, oh nee, jetzt macht es mir keinen Spaß mehr zu lesen. Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe es persönlich nicht gelesen, aber ich gehe mal davon aus.
Nee, man lernt auch darüber, wie wir auf der Scholle pullern gehen. Also wen das interessiert, das als Cliffhanger.
Das
wie man so mit Pinguinen spricht.
Ja, das interessiert mich auch. Das werde ich Sie dann beim nächsten Mal hoffentlich fragen dürfen, wie man pullert auf der Eisscholle. In diesem Sinne, Frau Dr. Arndt, bleiben Sie noch in der Leitung, aber ganz offiziell alles, alles Gute und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, ich freue mich. Tschüss.